Clara.
Was glaubst du, ist die größte Herausforderung beim Bau von Windparks auf See, also Offshore-Windenergie?
Vergangenes Jahr haben wir im Sommer etwas überraschend, wie ich finde, gelernt, dass uns Hafenflächen und auch große Schiffe fehlen. Das hatte uns Carina Würz erzählt, die Geschäftsführerin der Stiftung Offshore-Windenergie. Weil Windkraftanlagen, ich glaube, das haben alle mitbekommen, ja, das ist eine gute Entwicklung, immer größer werden, die Türme, die Rotorblätter. Aber deswegen gibt es Schwierigkeiten, sie zu transportieren, sie zu lagern und dann natürlich auch aufzubauen. Deswegen Hafenflächen und Schiffe.
Genau, denn nur Deutschland will auf See bis 2030 Windparks mit einer Kapazität von 30 Gigawatt und bis 2045 sogar 70 Gigawatt bauen. Und die Branche schätzt, dass dafür bis zu 7000 neue Windräder notwendig sind. Und die müssen, wie du schon gesagt hast, richtig groß werden. Also 300 Meter hoch, zum Vergleich ungefähr der Eiffelturm, 100 Meter lange Rotorblätter, 2500 Tonnen schwere Stahlfundamente. Also da kommt schon einiges zusammen. Die müssen irgendwo gelagert und umgeschlagen werden.
Das muss ja irgendwie auch aufs Wasser gebracht werden.
Richtig. Und dafür braucht es natürlich sehr spezielle Schiffe. Und wie das alles funktionieren kann, darüber sprechen wir heute mit Bärbel Heidebroek, Präsidentin des Bundesverbands Windenergie, die gute Nachrichten mitgebracht hat, zumindest teilweise. Es bewegt sich nämlich was.
Genau. Und wie immer vorher der kurze Hinweis. Alle Folgen des Klimalabors findet ihr bei RTL Plus oder zum Nachlesen bei ntv.de. Fragen und Anfragen könnt ihr gerne schreiben an podcasts@ntv.de. Und falls ihr uns unterstützen möchtet, bewertet den Podcast gerne bei Apple Podcasts oder Spotify.
Frau Heidebroek, erstmal herzlich willkommen im Klimalabor. Schön, dass Sie da sind.
Herzlichen Dank, dass ich da sein darf.
Dann sprechen wir gleich mal darüber. Es fehlen Hafenflächen für die Windkraft auf See. Können Sie uns mal erklären, wie das passieren konnte? Wie konnten uns denn die Hafenflächen ausgehen?
Die Hafenflächen sind natürlich nicht weniger geworden, sondern wir brauchen einfach immer mehr Hafenkapazitäten. Und wir brauchen den Hafenausbau nicht nur, wie man vielleicht meinen könnte, für Offshore, also für Windkraft auf See, sondern auch die allermeisten Blätter für unsere Windenergieanlagen an Land, also die Rotorblätter, die Flügel, kommen auch übers Wasser zu uns. Und da gibt es 80% dieser Rotorblätter landen alleine in Cuxhaven an. Also da die Menge ist einfach deutlich größer geworden und der Hafenausbau ist in dem Zuge nicht hinterhergekommen.
Das heißt aber, es gab einen Hafenausbau schon, also man hatte das irgendwie
auf dem Schirm. Es gab Häfen, aber die Rotorblätter sind eben immer größer geworden, die ganzen Anlagen sind immer größer geworden und da ist der Hafenausbau nicht hinterhergekommen. Das hat man verpasst.
Und wer, glauben Sie, hat da so ein bisschen verschlafen? Also diejenigen, die das angeliefert haben, die haben dann erst bei Ankunft gemerkt, ups, ist ein bisschen zu groß für den Hafen hier? Oder also
Ich glaube, ganz so war es nicht. Aber wir müssen natürlich sehen, die Energiewende nimmt jetzt wirklich Fahrt auf. Eine ganze Zeit lang hat gerade im Offshore-Bereich, haben uns andere Länder auch geholfen. Also haben uns andere Anrainerstaaten eben Hafenkapazitäten zur Verfügung gestellt. Da aber europaweit der Windenergieausbau zunimmt, brauchen die ihre Häfen natürlich selber und stehen nicht mehr zur Verfügung. Und von daher muss das jetzt nachziehen. Ich glaube nicht, dass da jemand wirklich etwas verschlafen hat, sondern die Entwicklung kommt jetzt in Gang und damit muss eben alle dazugehörige Infrastruktur auch in Gang kommen.
Wir merken eben, an allen Ecken und Enden tun sich neue Flaschenhälse auf. Man merkt, da fehlt es an Fachkräften, da fehlt es offenbar an Flächen. Das haben Sie eben schon erwähnt, der Cuxhavener Hafen spielt eine ganz besondere Rolle. 80% haben Sie gerade gesagt, stimmt das?
80% der Onshore-Blätter wird dort angeliefert.
Okay, und der soll ausgebaut werden für 300 Millionen Euro, hat der NDR zuletzt berichtet. Ist das jetzt dann die Lösung?
Das ist sicherlich eine sehr gute Nachricht, ist sicherlich auch ein Teil der Lösung. Er ist nämlich der einzige Hafen, der hier in Norddeutschland schon eine Genehmigung zum Hafenausbau hat. Also der ist der einzige Hafen, der jetzt mit dem Ausbau konkret loslegen kann. Aber natürlich darf er nicht der einzige bleiben, aber er ist der, der im Genehmigungsverfahren am weitesten ist. Von daher ist es eine fantastische Nachricht, dass es da jetzt wirklich losgehen soll.
Das hat ja ein bisschen gedauert. Auch der Bund wollte das Ganze bezuschussen, beziehungsweise das haben Sie gefordert. Können Sie uns mal diesen Prozess ein bisschen erklären? Was ist da passiert?
Es gab da durchaus so einen Diskurs, wer ist eigentlich für den Hafenausbau verantwortlich? Normalerweise ist Hafenausbau Ländersache. Da dieser Hafen aber ja nicht nur für das Land zuständig ist, sondern da deutschlandweit Rotorblätter angeliefert werden, haben wir auf dem Standpunkt gestanden, dass es durchaus auch eine Bundesaufgabe ist, dafür die Infrastruktur zu sorgen. Und von daher hat man sich die Kosten jetzt auch geteilt und der Bund hat eben auch jetzt zugesagt, seinen Zuschuss zu leisten.
Und wie einfach war das, da den Bund zu überzeugen? Sind Sie zu Herrn Wissing gegangen, der als Verkehrsminister da wahrscheinlich zuständig sind, oder zu Herrn Habeck, der als Wirtschaftsminister ein Interesse daran hat, und haben klassische Lobbyarbeit geleistet? Oder nehmen Sie uns mal mit in diesen Prozess?
Ja, Sie können sich sicherlich vorstellen, dass das nicht einfach war, weil für alles, wofür man Geld braucht, das ist im Moment einfach sehr schwierig, dadurch, dass der Bundeshaushalt einfach sehr knapp ist. Von daher brauchte es da schon Lobbyarbeit, um einfach davon zu überzeugen, dass das wirklich eine Notwendigkeit ist und dass es nicht sein kann, dass der Windkraftausbau, dass die gesamte Energiewende, dieses Projekt daran scheitert, dass wir diesen Flaschenhalshafen nicht gelöst bekommen.
Und da wären wir ja nochmal dabei bei diesem Thema Flaschenhalshafen. Wir haben es jetzt einmal kurz angerissen, alles kommt dort an. Und wie wichtig ist denn dieser Punkt wirklich? Also ich habe es tatsächlich immer noch nicht ganz umrissen, glaube ich, wie man das verpassen konnte, dass man da so eine wichtige Stelle wie die Lieferung der entsprechenden Technologie einfach nicht auf dem Schirm hat. Sie haben gesagt, das liegt daran, dass alles so schnell in Gang gekommen ist. Aber auch das ist ja, also auch Windenergie, Windrotorblätter, das sind ja alles keine brandneuen Technologien, die wir noch nie hatten.
Ja, aber tatsächlich ist die Entwicklung da sehr schnell gegangen. Also, dass wir jetzt auch onshore Rotorblätter von 80 Meter Länge haben, das ist wirklich erst in den letzten Jahren passiert. Und vorher gab es noch Rotorblattfertigung auch inland, also in Deutschland. Da war der Hafen nicht so dieses kritische Nadelöhr. Aber dadurch, dass wir ja auch eine Zeit lang so eine Delle hatten, wo kein Ausbau stattfand, dadurch hat sich viele Produktionen dann ins Ausland verlagert, Gott sei Dank vieles ins europäische Ausland auch, sodass wir jetzt den Häfen eben eine andere Rolle zukommt.
Also wir wurden so ein bisschen von der positiven, oder die Ampel wurde von der positiven Entwicklung überrascht.
Genau, wir konnten den eigenen Erfolg nicht so richtig fassen, okay. Könnte man so sagen.
Und glauben Sie wirklich, dass das jetzt daran nach wie vor scheitern könnte? Sie haben es ja gerade gesagt, das ist erst ein Hafen. Das wird wahrscheinlich nicht reichen mit Cuxhaven, auch wenn der dort 3 weitere Liegeplätze bekommen soll. Was muss noch alles passieren? Also, und kann das immer noch am Ende die Sollbruchstelle sein?
Scheitern ist keine Option. Also ich sag mal, Energiewende ist einfach ein Thema, wo wir alle sagen, wo wir gesamtgesellschaftlich sagen, wir müssen das schaffen. Wir haben da keinen Plan B mehr. Wir haben keine Alternative zur Energiewende. Von daher müssen wir das schaffen und von daher müssen auch für andere Häfen noch Ausbaugenehmigungen beantragt werden, müssen genehmigt werden und wir müssen auch noch weitere Häfen ausbauen, damit wir die gesamte Logistikkette aufrechterhalten können.
Welche Häfen sind das denn in Deutschland, die da unbedingt noch ausgebaut werden müssen?
Das ist in Bremerhaven läuft ein Verfahren und in Rostock läuft ein Verfahren.
Jetzt ist es ja tatsächlich so, dass rund um diese ganzen Hafeninfrastruktur, also ich denke jetzt auch noch an LNG, Anliegeplätze und so weiter, sowieso schon sehr viel auch Diskussion ist, vor allem was den Natur- und Artenschutz angeht. Geht es auch Ihnen darum, dass man eine bessere, schnellere Genehmigungsverfahren einführen muss, da die dann eben auch immer etwas weniger genaue Prüfungen bedeuten?
Also jetzt speziell bei diesem Verfahren in Cuxhaven war das ein ganz normales Genehmigungsverfahren. Wie gesagt, die Genehmigung liegt vor und würde jetzt verfallen, wenn keine Finanzierung da wäre. Und bisher ist es ja so, dass diese Infrastrukturprojekte, da gibt es ja vorgeschriebene Genehmigungsverfahren und die werden durchlaufen. Und damit hat man dann auch die Auswirkungen auf Natur- und Artenschutz abgedeckt.
Und Sie glauben, das geht auch weiter so? Also das ist anders als bei dem Ausbau von Windenergie generell, wo es inzwischen einen ziemlich großen Konsens darüber gibt, dass das anders ablaufen muss, dass diese Genehmigungsverfahren deutlich schneller und so ablaufen müssen, dass die Windkraft immer sozusagen grundsätzlich erstmal befürwortet wird.
Ich glaube, wir müssen in Deutschland insgesamt einfach mal gucken, uns unsere Genehmigungsprozesse angucken. Ich glaube, jeder, der irgendwie ein Eigenheim baut oder der auch nur mal eine Gartenhütte, eine Baugenehmigung beantragt hat, weiß, dass das in Deutschland sehr schwierig ist, dass es sehr lange dauert. Und ich glaube, wir müssen, ohne dabei an Qualität zu verlieren, müssen wir einfach deutlich mehr standardisieren und müssen da schneller werden. Und das bedeutet ja nicht, dass irgendein Aspekt hinten runterfällt, sondern es bedeutet einfach nur, dass ich standardisierte Verfahren habe, die dann auch schneller durchlaufen werden können.
Das bedeutet aber schon, dass wir jetzt bezogen nochmal auf die Häfen, dass wir einfach insgesamt auf Dauer größere Häfen brauchen, also die mehr Fläche in Anspruch nehmen.
Das ist so, ja.
Und das ist ja wirklich etwas, was natürlich im Sinne des Naturschutzes, also dieser ganze Flächenkampf, dann entgegen anderer Ziele steht, oder? Wie bekommt man das zusammen? Das ist ja eine Grundsatzfrage. Ich finde es aber bei den Häfen tatsächlich besonders interessant, weil gerade diese Küstengebiete sind ja sehr artenreich, gelten als besonders schützenswert in vielen Fällen. Das heißt, wie bringt man das zusammen? Also wir müssen dann dauerhaft damit leben, dass auf der ganzen Welt die Häfen deutlich größer werden. Ist das die Lösung?
Also ich glaube, man muss ja zunächst mal davon ausgehen, dass in den Häfen in bestehenden Hafeninfrastrukturen erstmal diese Infrastrukturen ertüchtigt werden. Dass man natürlich da auch Fläche braucht, aber es ist ja nicht direkt an einen Hafen angrenzend jetzt ein total wertvolles Naturschutzgebiet. Also von daher glaube ich, wir haben da eh schon eine industrielle Struktur in Häfen. Normalerweise, das sind einfach Industriehäfen und die brauchen eine gewisse Fläche. Genauso wie natürlich jede Industrie und jedes Gewerbegebiet einfach Fläche braucht. Und wir brauchen da immer eine gute Abwägung. Wo haben wir Flächen für Natur- und Artenschutz? Wo haben wir Flächen für Gewerbe, für Industrie? Und ich glaube, es liegt auch ein großer Schlüssel drin, dass wir versuchen, die Flächen, die wir für Natur- und Artenschutz haben, aufzuwerten, auch mit Geld, was ja auch immer bei solchen Projekten, da werden ja häufig eben Gelder gezahlt, um eben Naturschutzleistungen auszugleichen, dass wir die dann eben verwenden, um andere zusammenhängende Biotopflächen aufzuwerten.
Und das ist dann auch eine Infrastruktur, die wir dauerhaft nutzen können. Also die Vorstellung könnte ja auch sein, dass sich Rotorblätter nochmal verändern, dass sich die Technologie nochmal in eine ganz andere Richtung weiterentwickelt. Also Sie haben es ja schon gesagt, es geht so schnell. Aber Sie würden sagen, das werden wir auf jeden Fall dauerhaft brauchen. Wir werden jetzt über die nächsten Jahrzehnte diese großen Rotorblätter dort irgendwie umschlagen müssen. Das brauchen wir für eine ganze Weile.
Ich glaube, wenn wir uns Wirtschaft insgesamt angucken, merken wir, dass wir immer mehr Transport brauchen, dass wir immer mehr eben aus aller Welt uns vernetzen und von daher importieren, exportieren und so weiter und so fort. Und da spielen Häfen immer eine Schlüsselrolle. Und ich glaube nicht, dass wir in der nächsten überschaubaren Zeit keine Windenergie mehr benötigen werden und dass die Rotorblätter werden auf keinen Fall kleiner werden, also von daher eher größer. Aber von daher glaube ich jetzt nicht, dass das nur ein Ausbau ist, den wir jetzt für die nächsten 5 Jahre brauchen und danach haben wir da irgendwie eine Industriebrache. Also das halte ich für ausgeschlossen.
Wann beginnt denn dieser Ausbau jetzt? Also wir haben jetzt die Genehmigung dafür, dass der Cuxhavener Hafen ausgebaut werden darf, aber noch ist ja da nichts passiert. Das habe ich so richtig verstanden, oder?
Genau, der soll im nächsten Jahr beginnen.
Und passt das dann mit den Zielen, die wir uns gesetzt haben für den Offshore-Ausbau? Das war in meinem Hinterkopf so ein bisschen das Problemkind in den vergangenen 2, 3 Jahren. Ich glaube, Solar lief überraschend sehr gut. Wind an Land war ja eh immer so ein bisschen so die deutsche Stärke. Aber Offshore ist ja gar nichts mehr passiert. Passt das jetzt noch zusammen, der Zeitplan für den Hafenausbau mit dem Offshore-Ausbau?
Es ist natürlich ambitioniert und natürlich habe ich dann auch immer noch, wenn es für einzelne Projekte nicht reicht, habe ich eventuell dann noch die Möglichkeit, auch dann auf andere europäische Häfen auszuweichen. Aber trotzdem brauchen wir das eben jetzt so schnell wie möglich, um dann dauerhaft eine Lösung zu haben, um diesen gesamten Ausbau, der ja wirklich überall in Europa stattfindet, um den stemmen zu können.
Und gibt es denn noch jemanden, der dem wirklich entgegenwirkt? Oder woran liegt es, dass es trotzdem alles so lange dauert?
Gut, bei diesem konkreten Projekt in Cuxhaven lag es jetzt tatsächlich an der Finanzierung. Da haben einfach 100 Millionen Euro vom Bund gefehlt und solange man die Finanzierung nicht hatte, konnte man das nicht machen. Ich glaube, dass es insgesamt in der Gesellschaft einen sehr großen Konsens mittlerweile für erneuerbare Energien gibt, weil man eben erkannt hat, dass russisches Gas vielleicht einfach nicht die beste Idee ist. Das hat, glaube ich, der Überfall auf die Ukraine sehr eindrücklich gezeigt und dass es eben einfach nicht gut ist, wenn wir uns wirtschaftlich und politisch abhängig machen von anderen Staaten, die nicht unser Wertesystem vertreten.
Der Konsens, da würde ich Ihnen zustimmen, den sehe ich auch, dass die meisten Menschen inzwischen dafür sind, erneuerbare Energien generell auszubauen. Aber sehen Sie denn auch dafür, dass man eben dafür sehr viel Geld in alle möglichen Infrastruktursysteme investieren muss? Oder glauben Sie, dass das vielleicht wirklich auch noch die Diskussion sein wird, die Sie ja auch als Verbandspräsidentin, also worauf stellen Sie sich da ein, was da noch auf Sie zukommt? Oder glauben Sie, das Problem ist gelöst, wir gehen das jetzt anders mit den Häfen, das kriegen wir schon irgendwie hin?
Also ich glaube, dass der Hafenausbau wirklich no regret ist. Also wir können da nicht zurück, wir brauchen das und wir brauchen einfach auch Infrastrukturausbau. Wir brauchen, genauso wie wir Verkehrswegeausbau brauchen, wenn wir in einer Gesellschaft leben wollen wie jetzt, also wenn wir nicht zurück zu Pferd und Kutsche wollen. Also dann brauchen wir eben immer Infrastruktur und dazu gehört natürlich auch Hafeninfrastruktur und ich glaube schon, dass sich dafür auch ein gesellschaftlicher Konsens erzielen lässt.
Also Sie glauben, das ist politisch und gesellschaftlich so weit geeint, dass wir das mit den Häfen in den Griff bekommen in Deutschland?
Ich habe da die feste Hoffnung, dass wir alle einsehen, dass es ohne das nicht geht. Also das ist, es ist keine Frage, ob ich das möchte oder nicht, sondern es ist eine Frage, wenn ich die Energiewende ernst nehme und wenn ich dieses Projekt zum realisieren möchte und wirklich auf erneuerbare Energien umstellen will, dann brauche ich die dazugehörige Infrastruktur. Das ist so, wie wenn ich sagen würde, ich möchte zwar ein Windrad, aber so Kräne darf ich auf den Straßen nicht transportieren. Dann funktioniert es halt nicht.
Ja.
Kräne sind ein schönes Stichwort, weil den Hafen, da haben wir jetzt, glaube ich, den ersten Schritt gemacht. Mhm. Aber wir hatten ja ganz am Anfang gesagt, dass uns die Carina Würz zwei Hindernisse genannt hat, nämlich einmal die Hafenflächen und auch Schiffe. Sieht es denn da ähnlich gut aus? Weil ich hatte mir die Dimension von den riesengroßen Windrädern nochmal notiert. Und da ist alleine diese Gondel, in der der Generator untergebracht ist, also wo der Strom dann erzeugt wird, die ist so groß wie eine Villa, habe ich gefunden. Und das muss dann irgendwie auf ein Schiff und von diesem Schiff irgendwie auf den Turm. Und irgendwie muss das alles sicher passieren. Und wo kommen jetzt die Schiffe her?
Ich glaube, dass es in einer Volkswirtschaft ein ganz normaler Prozess ist. Wenn ich diese Infrastruktur habe und wenn klar ist, diese Anlagen sollen gebaut werden und die sollen Energie produzieren und die müssen auch dahin bekommen, dann wird es auch eine Werft geben, die diese Schiffe baut. Also ich glaube, dass es ist. Ich glaube, wir brauchen in einer Marktwirtschaft nicht, wir brauchen jetzt keinen 5-Jahres-Plan dafür, wer diese Schiffe braucht, sondern ich glaube, das ist wirklich ein Punkt, den Wirtschaft von alleine dann lösen wird. Solange es da einen Business Case gibt, dann wird es auch jemanden geben, der diese Schiffe baut und dann wird das auch passieren. Ich glaube, das Wichtigste sind stabile politische Rahmenbedingungen, dass wir glauben können, dass das jetzt wirklich der Plan ist, dass Erneuerbare gewollt sind und dass es nicht in 2 Jahren wieder heißt, ach, wir machen vielleicht doch was anderes.
Aber also werden jetzt tatsächlich schon Schiffe gebaut, die wir später dann benutzen können? Oder weil, also ich muss jetzt tatsächlich daran denken, dass zum Beispiel, es ist ja leider seit vielen Monaten bekannt, dass die Ukraine wahnsinnig viel Munition und auch gepanzerte Fahrzeuge braucht. Und da ist aber auch monatelang nichts passiert, wie man jetzt leider feststellt, weil eben alles das nicht mehr vorhanden ist. Und geht es da voran mit der Auftragsvergabe? Weil dann muss natürlich auch die Bundesregierung wieder irgendwann auch sagen, okay, wir garantieren euch das jetzt, dass ihr diese Aufträge tatsächlich bekommt, fangt bitte an zu bauen.
Die Bundesregierung muss ja da nicht die Aufträge garantieren, sondern das ist ja was privatwirtschaftlich funktioniert. Und wenn eben klar ist, dass jetzt dieser Hafenausbau kommt, das heißt, der erste Schritt, damit dann der Offshore-Ausbau passieren kann, der ist dann getan, dann wird, denke ich, auch wirklich dieser zweite Schritt passieren, dass man die dafür notwendigen Schiffe baut.
Okay, aber ich bin nur skeptisch, weil ich glaube, es geht schneller, die Bauteile für eine Windkraftanlage zu bauen, als die Schiffe, die dafür benötigt werden, sie dann später aufzubauen. Und wir haben ja so ein Talent dafür, unsere Zeitpläne regelmäßig nicht einzuhalten in Europa bei diesen Themen. Und deswegen sehe ich es fast kommen, dass uns dann am Ende auf einmal, jetzt haben wir die Hafenflächen und dann stellen wir fest, okay, wir haben gar keine Schiffe.
Aber ich glaube dann, aber deswegen war es eben ja so wichtig, diesen Beschluss zu fassen, dass wir diesen Hafen ausbauen. Das war ja der erste Schritt, weil es würde kein Mensch ein Schiff bauen, wenn er weiß, er hat keinen Hafen dafür. Was mache ich mit einem Schiff, für das ich keinen Hafen habe? Von daher war das der erste Schritt. Natürlich kann es immer sein, dass es in dieser Kette nochmal wieder stoppt. Es ist die Energiewende, gerade dadurch, dass sie unter der Vorgängerregierung so lange gestockt hat. Es ist wie so eine Dampflokomotive, die jetzt wieder in Schwung kommen kann. Und natürlich geht das nicht, sie haben da nicht eine Beschleunigung wie beim Ferrari. Das ist völlig klar. Und von daher wird es immer wieder an der einen oder anderen Stelle.
Oder beim E-Auto.
Es gibt jetzt, glaube ich, auch einen E-Ferrari.
Oh, das ist bestimmt die Lösung.
Es wird immer wieder an der einen oder anderen Stelle haken. Aber das Wichtige ist ja, dass wir einfach sagen, jetzt, wir wollen das voranbringen und so schnell wie möglich. Das ist der Punkt.
Glauben Sie denn, dass diese stabilen politischen Rahmenbedingungen jetzt wirklich geschaffen sind? Sie haben zwar eben schon gesagt, das ist eigentlich etwas, wovon wir nicht mehr zurückweichen können. Das kann man aus klimapolitischer Sicht sowieso so sehen und vielleicht auch aus geopolitischen Gründen. Aber es gibt ja andere politische Kräfte, die das anders sehen. Und wir haben im Moment eine gesellschaftliche Lage, in der nicht so ganz klar ist, wie zum Beispiel eine nächste Bundesregierung aussehen wird. Und gerade auf Länderebene, welche Beteiligung wir da haben, die eine sehr große Rolle spielen bei diesen Dingen. Also sehen Sie das als eine unumkehrbare Entwicklung? Oder machen Sie sich nicht doch auch ab und zu, so geht es mir jedenfalls, Sorgen, dass sich das Ganze auch nochmal sehr anders entwickeln könnte, wenn andere politische Bedingungen in Deutschland herrschen?
Ich glaube, insbesondere auch aus wirtschaftlichen Gründen ist die Energiewende unumkehrbar. Die Kohle Kohlekraftwerke haben wir abgeschaltet. Zudem wird durch die CO2-Bepreisung Kohle irgendwann so teuer werden als Energieträger, dass sie einfach komplett unattraktiv ist. Atomkraft haben wir ebenfalls abgeschaltet. Mhm. Wir haben dafür auch im Moment keine Brennstäbe mehr. Die haben wir einfach nicht eingekauft. Und Neubau von Atomkraftwerken ist, da kämen wir zu Energiepreisen, die ein Vielfaches von dem sind, was wir für erneuerbare Energien brauchen.
Und sehen das die Unternehmen in ihrem Verband und die Menschen in ihrer Branche auch so? Weil wenn die sich so sicher sind, dann müsste der Business Case sozusagen ja auch längst gegeben sein, oder?
Also unsere Branche sieht das so, dass die erneuerbaren Energien die Zukunft sind. Und bisher war es immer noch so, dass eben die Genehmigungsprozesse eben auch für die Anlagen sehr schleppend waren, dass wir da sehr viel Zeit gebraucht haben, dass auch diese ganze Lokomotive, dass die eben erstmal in Gang kommen musste. Wenn ich eine Genehmigung habe, dann brauche ich auch einen Hersteller, der die Anlage herstellt. Das alles war ja irgendwie so ein bisschen sehr zurückgefahren, dadurch, dass es eben nicht attraktiv war eine Zeit lang in Deutschland. Aber ich merke, dass das alles in Gang kommt. Und ich merke vor allen Dingen auch, dass die abnehmende Seite, die Industrie, die Stahlindustrie, die fragt nach grüner Energie nach. Die möchten grünen Stahl produzieren. Und von daher haben wir einmal die Erzeuger, die grüne Energie erzeugen wollen. Wir haben die Abnehmer, die grüne Energie brauchen. Und von daher glaube ich nicht, dass es in Deutschland eine Regierung geben wird, die diesen Prozess umkehren wird.
Das heißt, da ist die Attraktivität schon mal gegeben. Jetzt fand ich noch mal ganz spannend auf die Schiffe, vor allem auf die Schiffe, vielleicht auch ein bisschen auf den Hafen bezogen. Was passiert denn, wenn die Windräder alle mal stehen? Also was ist das Geschäftsmodell sozusagen, was darüber hinausgeht?
Wartung,
ja, muss man sich das vorstellen. Ich meine, es gab auch eine Pressemitteilung, ich glaube auch von Ihnen, in der es dann darum ging, man muss daraus eine Kreislaufwirtschaft machen. Können Sie das ein bisschen erklären, wie das langfristig dann genutzt wird, diese Infrastruktur?
Also natürlich ist Wartung schon ein gutes Stichwort. Dann ist natürlich Repowering ein Stichwort, also dass ich eben dann veraltete Windenergieanlagen durch neue ersetze. Wir haben jetzt im Moment an Land ist es so, wenn Sie vor 15 Jahren eine Windenergieanlage gebaut haben und die jetzt durch eine neue ersetzen, dann können Sie auf dem gleichen Standort das Vierfache an Energie erzeugen. Also das ist ein irrer technischer Fortschritt, den wir da hatten. Ich glaube auch, dass der noch weitergehen wird. Ich weiß nicht, ob im gleichen Tempo, aber ich bin sicher, dass er weitergeht. Insofern haben wir immer dann auch natürlich die Notwendigkeit von Reparaturen, von Repowering und natürlich auch gegebenenfalls den Ausbau von erneuerbaren Energien weltweit. Also ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Schiff irgendwann dann im Hafen steht und nichts mehr zu tun hat.
Okay, das heißt, Sie glauben, dass das dann vielleicht auch, dass Deutschland dort auch einen neuen Exportschlager fabrizieren könnte, wenn man jetzt sagt, man kann die überall gebrauchen.
Ja, aber ich glaube, wir müssen erstmal schauen, dass wir die Energiewende hinbekommen. Damit haben wir schon eine große Aufgabe vor uns und ich bin da sehr optimistisch, dass uns auch danach nicht die Arbeit ausgehen wird.
Wie sieht das denn im internationalen Vergleich aus? Das ist ja eigentlich auch ganz spannend. Sie haben immer mal wieder die Häfen der Nachbarländer erwähnt und gesagt, die haben uns ab und zu ausgeholfen und die bauen auch aus. Also wie haben die das Ganze im Blick?
Die haben auch die Offshore-Parks natürlich im Blick. Das ist länderspezifisch so ein bisschen unterschiedlich, wer da wie stark ist. In Deutschland versuchen wir das sehr voranzubringen, aber natürlich sind die anderen europäischen Anrainerstaaten, alle die natürlich Küsten haben und die Gewässer haben, sind da natürlich genauso ambitioniert dabei, den Ausbau voranzubringen.
Also in Staaten wie den Niederlanden, in Belgien, da wird auch fleißig an den Häfen geschraubt.
Auf jeden Fall, ja.
Okay. Wollen wir den Blick vielleicht noch einmal ein bisschen internationaler weiten und Richtung China schauen? Es gibt gerade die Debatte über Einfuhrbeschränkungen, Strafzölle im Bereich E-Autos und auch Solarindustrie. Und die EU-Kommission ermittelt auch schon in der Windkraftbranche, weil es da, wenn ich das jetzt nicht ganz falsch im Hinterkopf habe, auch dort chinesische Windkrafthersteller oder Turbinenhersteller wieder einen unfairen Wettbewerbsvorteil haben. Fürchten Sie dort konkrete Schritte schon?
Es gibt eine europäische Verordnung, den sogenannten Net Zero Industry Act, der eigentlich der dafür sorgen soll, dass wir europäische Produktion auch weiterhin haben werden von Windenergieanlagen. Da sind wir jetzt noch so ein bisschen in der Diskussion, wie muss der ausgestaltet sein, dass man eben gleiche Rahmenbedingungen hat. Ich glaube, Strafzölle sind immer ein Versuch, sind aber selten eine gute Idee, führen dann zu einem Handelskrieg und so weiter und so fort. Ich glaube, was eben ganz wichtig ist, dass wir einfach gucken, in China wird unter anderen Bedingungen produziert. Der chinesische Staat subventioniert die Firmen extrem. das ist kein Level Playing Field. Also da können die europäischen Hersteller nicht dagegen an. Da müssen wir einfach aufpassen, dass uns da nicht das Gleiche passiert, was uns in der Solarbranche passiert ist, nämlich dass die chinesischen Hersteller praktisch die europäischen Hersteller ersetzt haben und die dann auch praktisch de facto nicht mehr vorhanden sind. Da müssen wir sehr aufpassen und da kämpfen wir als Verband sehr dafür, dass wir da faire Rahmenbedingungen haben.
Und zeichnet sich dort schon bei, ich weiß nicht, bei bestimmten Bauteilen ein Flaschenhals ab, der in Europa ein Problem werden könnte, ein konkreter?
Es gibt sicherlich, wie in allen technischen Geräten, gibt es bestimmte Komponenten, die vornehmlich aus China, aus Asien kommen, gerade Chipherstellung und so weiter und so fort. Da müssen wir, denke ich, gucken, dass wir zumindest einen Teil der Produktion auch nach Europa zurückholen. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Ich möchte mir keine Welt vorstellen, in dem ein chinesischer Staat darüber entscheiden kann, ob unsere Windenergieanlagen in Deutschland mal vom Netz genommen werden. Also ich möchte einfach nicht, dass der chinesische Staat unsere Energieversorgung kontrollieren kann. Und von daher, glaube ich, ist das sehr wichtig, dass wir da europäisch anders aufgestellt bleiben.
Also im Zweifelsfall auch dort eventuell über... Es wurde im Solarbereich Resilienzbonus genannt, über solche Dinge nachdenken für die Windkraftbranche?
Resilienzboni wären natürlich gut, das bedeutet wieder, dass ich eine Mehrausgabe habe, das heißt, dass ich irgendwie mehr Geld für europäische Produktion bekomme. Ich glaube, das ist in der derzeitigen Haushaltslage nicht ganz einfach, das hat ja auch jetzt das Solarpaket oder die Einigung im Solarpaket gezeigt, aber ich glaube, wir brauchen einfach Regeln. Wenn wir die Regel haben, wie die Amerikaner das eben auch haben, oder wie wir es in der Telekommunikation auch sagen, dass wir sagen, wir wollen nicht, dass Chinesen unsere Telekommunikation dominieren und kontrollieren können. Genauso können wir das ja auch im Bereich Cybersicherheit für Windenergieanlagen fordern und können sagen, wir wollen keine Anlage, auf die ein Hersteller aus einem nicht demokratischen Land einen Zugriff hat. Das heißt, dass ein nicht demokratisches Land unsere Energieversorgung regulieren kann. Ich denke, das könnte eine klare Regel sein, auf die wir uns einigen können und müssten.
Also statt Strafzölle einfach klare Regeln und im Endeffekt Verbote und sagen.
Das klingt ja nach einem Einfuhrverbot in diesem Sinne.
Ja. Es könnte ja auch ein chinesischer Hersteller eben in Europa meinetwegen produzieren. Also insofern habe ich da kein Verbot, aber ich glaube, es ist sehr klar, dass wir es nicht riskieren können, dass China unsere Energieversorgung von China aus kontrolliert. Weil jeder Hersteller, auch jeder Windenergieanlagenhersteller hat potenziell Zugriff auf eine Anlage. Muss er auch haben, um die
Sie muss ja gewartet werden
können. Ja, oder um sie abregeln zu können bei einem Netzengpass, bei einer Störung und so weiter und so fort. Und wenn man sich dann vorstellt, dass alle Windenergieanlagen in Deutschland chinesisch wären, und so, ich sage mal ganz plastisch, man in China nur auf einen roten Knopf drücken musste und dann ist es in Deutschland dunkel.
Da bekommt man
also das ist, glaube ich, ein Szenario, was wir alle nicht wollen. Und da
bekommt
man
ein paar Schweißperlen auf der Stirn.
Genau, da müssen wir uns, glaube ich, vor bewahren.
Ja, eine Frage habe ich noch zu den Häfen und den Schiffen. Die ist mir vorhin durchgegangen. Es gibt ja auch Forderungen, die Schifffahrt und Hafenindustrie generell, also die Industrie selbst, klimafreundlicher zu gestalten. Also die Antriebe dieser Schiffe. Ist das etwas, was Sie sehen, das wird mitgedacht? Also wir bauen größere Schiffe für eine grüne Energiewende. Wäre ja schon gut, wenn die Schiffe selbst auch schon etwas grüner wären. Oder glauben Sie, das ist etwas, wofür wir Zeit haben, das mitzudenken? Oder schaffen wir nicht alles gleichzeitig?
Ich glaube auf jeden Fall, dass wir das mitdenken müssen und ich glaube auch, dass wir insgesamt bei Antrieben, wir sind ja im Automobilbereich, sind wir sehr stark auf E-Fahrzeuge fokussiert. Ich glaube, dass das nicht in allen Bereichen funktionieren wird. Also ich kann mir kein Containerschiff mit E-Antrieb vorstellen, sondern da eher mit Wasserstoffantrieb und so weiter und so fort. Und ich glaube, wir müssen das mitdenken. Also es wäre sehr kurz gedacht, wenn wir sagen, auch beispielsweise wir importieren jetzt Wasserstoff und transportieren das aber mit einem Schiff, was Schweröl verbrennt oder so. Ja. Das wäre konterkariert.
Ja, wir sagen das jetzt so, als wäre das irgendwie total verrückt und ironisch, aber es ist ja tatsächlich im Moment, ist das ja so das Szenario, weil es gibt diese Schiffe noch nicht, die wirklich auf Wasserstoff laufen oder die wirklich Schwertransporte leisten können auf eine grüne oder klimafreundlichere Art und Weise, oder?
Wir haben da wirklich auch eine Zeit verschlafen. Wir haben da zu lange rein auf Verbrenner gesetzt. Dann haben wir gesagt, wir setzen nur auf E-Mobilität. Ich finde E-Mobilität auf jeden Fall wichtig und richtig, ganz klar, insbesondere im Personenverkehr. Aber für Schwerlast, glaube ich, stößt er an seine Grenzen. Und da müssen wir schleunigst eben daran arbeiten, dass wir eben auch LKWs in Deutschland haben, die mit Wasserstoff fahren können. Mir hat jetzt noch ein Logistiker gesagt, ich kann keinen kaufen, ich würde gerne umstellen. Es gibt keinen Hersteller hier in Europa, der mir das anbietet. Ich glaube, da haben wir Nachholbedarf.
Das ist also der nächste Flaschenhals, über den wir eigentlich unbedingt mal reden sollten, weil wir ja dann eben LKWs, Schiffe, es gehört eigentlich alles dazu, all diese Transportwege für die grüne Energie. Frau Heidebrook, ich glaube, wir haben das jetzt einmal von vorne bis hinten durchgespielt. Wie gesagt, die anderen Flaschenhälse schauen wir uns dann gerne nochmal in einem anderen Podcast an. Vielen Dank für Ihren Besuch.
Sehr gerne, vielen Dank.
Vielen Dank, bis nächste Woche.